Hier ist Lora München auf der 92.4.
Hallo und Servus, ich bin der Bavarian Mr. Leder Stefan und ihr hört querUferlos, das queere Radio bei Lora 92.4. Jetzt hört ihr Rammstein mit Engel, einer meiner Musikwünsche, und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe zuhörende Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von querUferlos. Am Mikrofon heute ist Karin Uecker. Für diese Sendung habe ich drei Themen für euch vorbereitet mit der Unterstützung der Kollegin Esther Lermer, die ein Interview mit der Autorin Simone Bauer geführt hat. Simone Bauer hat einen queeren Reiseführer geschrieben, der heißt Pride on Tour. Queere Reiseführer für die wichtigsten Reiseziele in Europa. Und vor allem hat sie rund um die CSDs in Europa Tipps und Tricks aufgeschrieben, inklusive einer Packliste, was man unbedingt mit auf die Reise nehmen soll, wenn man ein CSD zum Beispiel in Amsterdam besucht. Danach möchte ich euch das Buch Mit euren Spuren, Leben und Lieben 30 Jahre nach dem Paragraphen 175 vorstellen, das aus einem generationsübergreifenden Fotoprojekt entstanden ist und im Juni 24 im Distanzverlag veröffentlicht wurde. Als letzten Beitrag in dieser Folge heute von Radio querUferlos starten wir eine Reihe Fetisch in München und präsentieren queere Männer, die in unterschiedlichen Fetischszenen leben. Verantwortlich für die Reihe sind Sven Lorenz und Holm Hasenbein. Wir fangen jetzt an mit dem queeren Reiseführer.
Genau, du hast ja einen sehr speziellen Reiseführer geschrieben. Und zwar einen queeren Reiseführer.
Ja.
Um was geht's denn da?
Genau, ich habe 35 Reiseziele in Europa rausgepickt und einfach geguckt, wo kann man da essen gehen, in queer geführten Restaurants oder auf Festivals. Was kann man so rund um die Pride auch erleben? Gibt es gewisse Viertel, wo man hin sollte oder aber auch Viertel, wo man eher nicht hin sollte? Und habe dafür auch viele Interviews geführt mit Locals oder aber auch Influencern, die man kennt. Genau, das ist so ein bisschen, was Pride on Tour ausmacht. Es ist wie ein geschnürtes Paket für die nächste Reise, auch mit historischen Fakten. Was gibt es auch an Sehenswürdigkeiten? Das muss jetzt nicht unbedingt queer sein, aber es gab auch sehr viel queere Historie, die man beleuchten konnte.
Genau, du sitzt jetzt ja vor mir, ich kann dich ja sehen, aber unsere ZuhörerInnen ja nicht. Könntest du dich bitte einmal noch kurz für sie vorstellen, wer du bist, was du so machst?
Genau, ich bin die Simone Bauer, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus München, ursprünglich aus Regensburg, aber ich lebe schon sehr, sehr lange in München und habe mit Pride on Tour mein 8. Buch veröffentlicht, das ist mein 2. Sachbuch. Und da hatte zum Glück der Conbook Verlag auch Bock drauf, weil ich habe einfach als Reisejournalistin schon einiges zu dem Thema geschrieben und dachte mir, naja, dann könnte man ja gleich ein ganzes Buch draus machen.
Und wie kam dann so die Idee auf zu sagen, ich widme mich jetzt speziell einer queeren Reisekultur, sage ich mal?
Weil ich immer wieder zu diesem Thema, wie zum Beispiel, also leider Übergriffen geschrieben habe, einfach wo man einfach sicher irgendwie wirklich
also
Party machen
kann. Übergriffen.
Genau, also zum Beispiel gab ja diesen schrecklichen Vorfall vor 2 Jahren bei einer Pride, wo ja eine Münsteraner Transperson tödlich verletzt wurde.
Genau, also der wurde ermordet. Mir ist jetzt nur leider der Name.
genau, und sowas kommt ja immer
der
mal
Name.
Wieder.
Mir ist jetzt leider der Name entfallen, aber ich erinnere mich dran.
Ja. Genau. Es war sehr groß in den Medien und sowas kommt ja tatsächlich leider öfters auf. Also habe ich auch schon Artikel darüber geschrieben, was kann ich denn beachten? Wie sollte ich mich denn verhalten in so Situationen oder was sollte ich vielleicht immer im Hinterkopf behalten?
Was ist das dann für ein Verhaltenskodex?
Also ich persönlich finde es halt wirklich wichtig, darauf zu achten. Also ich scanne eigentlich immer meine Umgebung. Ja, und das kann man sich irgendwie so gar nicht so richtig vorstellen, aber also wenn man eben nicht queer ist. Aber für mich ist es irgendwie schon total...
Ja, oder nicht andere Formen von Diskriminierung auch...
Auch das ist richtig, genau so ist es, genau. Und da gehört für mich aber auch dazu tatsächlich, dass ich weiß, dass mein Handy funktioniert und demnach eigentlich auch immer zum Beispiel eine Powerbank dabei zu haben, weil sobald mein Saft weg ist, habe ich schon das Gefühl, okay, ich kann jetzt einfach niemanden anrufen.
Wenn du in eine Situation kommst, die für dich als queere Frau...
Genau, irgendwie gebrenzlig erscheint, genau. Das mag auch übrigens, kann auch natürlich außerhalb von der Pride sein, natürlich, aber genau, und also es gibt aber auch erfreuliche Themen, so ist es jetzt nicht, eben, weil wenn eine Pride stattfindet, es gibt ja super große, coole, auch andere Prides, wie zum Beispiel in Amsterdam, und da habe ich eben Artikel drüber geschrieben, dann dachte ich mir ja eben, das ist, macht, glaube ich, ganz viel Sinn, das zu bündeln und das mal alles zu haben, wie eine Packliste eben, wo dann eben draufsteht, eine Powerbank, aber vielleicht auch eine Sonnencreme oder auch einfach Hygienemaßnahmen oder so. Und genau, so ist es entstanden.
Genau, dass die Subkultur oder das Partyleben spielt ja historisch gerade als Safe Space eine große Rolle in unserer queeren Community. Gibt es da in deinem Buch auch Empfehlungen?
Ja, also auch wirklich auch in Richtung... kinky, also auch wirklich sehr auf, ich sage es mal, Geschmäcker bezogen. Eben auch weil,
fetisch.
Genau. Also auch weil natürlich, es ist ja, ich finde, Covid hat echt nochmal gezeigt, wie wichtig diese Räume für uns sind, also dieses Nachtleben, weil einfach...
Oh, yes.
Genau, weil es gab ja nichts.
Du wurdest total queer isoliert, so komplett.
Total, ja, auf jeden Fall. Und das ist nicht nur feiern gehen, das kann ja auch einfach sein, dass man sich jetzt wie hier in München im Diversity trifft und irgendwie zusammenkommt.
Ja,
ne?
Ich weiß.
Aber eben Nachtleben ist halt eben wirklich sehr, sehr wichtig für die queer Community. Und da gibt es zum Glück wirklich viele, sowohl alteingesessene Sachen noch, aber auch wirklich neue Sachen, die interessant sind. Und ich glaube, es ist auch an uns dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Weil ich meine, wenn wir nicht hingehen, können wir uns auch nicht beschweren, dass es nichts mehr gibt.
True story. wie ist das dann mit... speziell mit Feierangelegenheiten für Flinter, weil ich habe natürlich auch als lesbische, als queere Frau auch mal gegoogelt. Dann findest du so in Köln eine Bar für Flinter-Personen und das, that's it. Ja. Und irgendwie in jeder Stadt gibt es irgendwo eine Schwulenbar.
Ja. Also das ist echt ein Thema und ich glaube, man muss auch dazu sagen, es ist sehr natürlich auch davon abhängig, was möchte ich überhaupt, wenn ich vor allem auf Reisen bin oder eine andere Stadt in Deutschland besuche. Aber ja, es gibt super wenig Flinter Spaces und ich finde es auch sehr schade, dass es wirklich viel Gays-Angebot gibt. Und es gibt davon auch, was wiederum queer ist und da kann dann jeder hin. Oder es hat sich gewandelt von der Schwulenkneipe zu, jetzt kann da jeder hin.
Ja, ja.
Aber klar, so ein Space, wo nur quasi Flinter sind, das ist echt sehr, sehr, sehr rar.
Ja.
Und gefühlt eben... dann eher außerhalb Deutschlands oder generell den deutschsprachigen Raum. Also zum Beispiel in Brüssel gibt es ganz viele Sachen, auch Festivals, die sich spezifisch eben nur auf gut Finter tatsächlich in dem Fall spezialisiert. Und das ist halt ein bisschen schade, weil man halt wirklich sich denkt, warum ist es jetzt natürlich jetzt hier ums Eck nicht so. Wobei es natürlich in München trotzdem auch ganz viele tolle Initiativen gibt, Spaces und so, aber ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ja,
auf jeden Fall, genau. Was waren denn so bei deiner Recherche Fakten, die dich überrascht haben, wo du vielleicht gedacht hast, oh Gott, das wusste ich nicht, das kannte ich nicht, das ist mir neu.
Also tatsächlich hätte man aber vielleicht auch wissen können, aber ich wusste es tatsächlich nicht. Das Kapitel über die Schweiz ist tatsächlich relativ groß. Es gibt halt so einerseits eben Bern und Basel haben zwar eine kleine Community, aber es ist ja für uns sehr nahe. Und deswegen lohnt sich da ein Blick. Und gleichzeitig ist natürlich Zürich riesig, da ist massiv viel los.
Ja.
Aber die dürfen erst seit 2 Jahren, haben die Ehe für alle.
Jo, ich meine, wir 2017.
Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem schockierend, also immer das zu lesen, ab wann es die Ehe für alle gibt, beziehungsweise wo es nur registrierte Partnerschaften gibt und gar keine Ehe für alle. Das hat mich dann jedes Mal wieder aufs Neue überrascht und schockiert und auch generell, wenn man das in die Relation setzt, wann oft Queerbewegungen begonnen haben, wann wurde Homosexualität legalisiert, wann ging das dann so ins Rollen, wer ist bei welchem Stand, das ist zum Teil dann schon auch sehr traurig gewesen, also das dann nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, ja.
Wie langsam es quasi vorangeht.
Ja.
Genau, wir waren gerade, gibt es denn Unterschiede so, wie sich vielleicht die Mode, das Auftreten, wie unterscheidet sich denn die queere Community europaweit? Also gibt es quasi einen Unterschied zwischen französischen Queers, italienischen Queers, deutschen Queers?
Also ich glaube, es ist eher wahrscheinlich, wie die Leute generell so sind und deren Mentalitäten. Also man merkt schon, dass es einfach in gewissen Ländern ist dann wahrscheinlich, ist es eher, also zum Beispiel Amsterdam hat super flippige Festivals, die findet man dann auch in Brüssel, das ist ja quasi direkt daneben, aber Berlin, dann geht man dann weiter weg davon, wird es schwierig, also so manche Städte sind dann künstlerischer zum Beispiel auch als andere und zum Beispiel Porto ist so abgefahren künstlerisch, da würde ich dann aber eben nichts was Frivoles finden. Also das war dann schon so.
Keine Kinks, sondern eher das intellektuelle Milieu.
So kann man es, glaube ich, sagen. Also ich möchte damit jetzt nicht sagen, vielleicht ist das, was ich einfach nicht gefunden habe. Das mag natürlich auch sein. Aber ja, also so ist, kann man das schon feststellen.
Kategorisieren.
Mhm. Drum sage ich, also wenn man wirklich so gewisse Geschmäcker hat, und das fängt ja auch schon an mit, gehe ich gerne Techno feiern oder gehe ich gerne auf Pop feiern, muss man sich, glaube ich, schon wirklich informieren. Ich kann ja nur auflisten, was es ist. Also für mich war Inklusivität sehr wichtig. Es war ja kaum Space barrierefrei. Und ist auch zum Beispiel, wollte ich auch schon gucken, was gibt es speziell für People of Color. Aber klar, wenn da einfach die MacherInnen sozusagen gar nicht da sind, die was starten oder einfach vielleicht aufgehört haben, gibt es ja auch ganz viel, was es einfach nicht mehr gibt. Dann ist es halt, ja, kann ich es nur anbieten, aber...
Das heißt, da gibt es... Was Intersektionalität angeht, gibt es noch Lücken?
Da gibt es sehr viele Lücken. Das sind echt manche Städte besser als andere.
Ja, das haben sie vor kurzem auch erzählt beim Bi-Stammtisch, dass sie eine Frau hatten, die mit dem Rollstuhl unterwegs gewesen ist und die hatten keine Kneipe, wo sie hingehen konnten gemeinsam, weil kein Stuhl, keine Tür groß genug oder es gab keine Ampel. Also all das.
Ja, also und wahrscheinlich hat es auch viel damit zu tun, queere Spaces haben nicht so viel Geld, dass sie sich was mieten können, weil es kostet ja auch so wahnsinnig viel Geld.
Darauf wollte ich noch hinaus. Genau. Das ist ja der Grund, warum viele Spaces geschlossen werden, weil die finanzielle Unterstützung für uns immer komischerweise fehlt.
Ja. Und das ist halt wirklich, also ich finde es furchtbar und darum sehe ich halt das schon, da zu sagen, hey, wir haben doch eine Verantwortung ja irgendwie für unsere Community. Mhm. Wenn ich gehe doch eh essen, warum versuche ich nicht vielleicht eben in ein queergefülltes Restaurant zu gehen? Da schmeckt es doch genauso gut und ist schön und es unterstützt ja auch gleich noch jemanden. Ne?
Ja, es ist immer dieses bisschen,
Ja, aber klar, wenn ich nicht reinkomme, weil ich eben Rollstuhlfahrer bin, ist schwierig, total. Also genau.
Genau, du hast ja auch schon vorhin angesprochen, dass du ja auch immer deine Umgebung scannst als queere Frau. War es dir deswegen auch so wichtig, diesen Reiseführer zu schreiben, damit wir quasi einen sicher und schönen Urlaub machen können?
Ja, total, absolut. Also ich finde, das ist halt in dem Sinne meine Verantwortung als Aktivistin so ein bisschen oder auch als Journalistin, die ich halt eine Stimme habe und da einfach aufzeichnen zu können, wo sollte man hin und wo sollte man echt nochmal überlegen. Und again, es ist jedem seine eigene Entscheidung, aber wenn ich eben in ein Land reise, in dem ich nicht willkommen bin und straight passing bin, ich kann es super gern machen, aber will ich das? Will ich dann nicht lieber in ein Land gehen, in dem ich super gern gesehen bin? Also das ist so ein bisschen die Frage, ja.
Was gehört denn außer der volle Handy-Akku noch zu deinem Verhaltenskodex?
Also ich zum Beispiel passe auf mit Alkohol. Also zum Beispiel ich trinke super selten, wenn meine Partnerin trinkt. Und umgekehrt ist es mir schon lieber, dass wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Tee, dass sie so weit noch fähig ist.
Dass eine Person immer einen kleinen
Genau.
Immer klar ist und immer
ja.
das also die Kontrolle hat.
Genau, genau, ja. Deswegen, also das sind, ja, mag manchen vielleicht dann schwerfallen, aber ich fühle mich dann einfach besser, ja. Mhm. Klar, weil ich natürlich auch beruflich viel lese und wenn man halt jeden Tag irgendeine schreckliche Nachricht liest, die mit unserer Community zu tun hat.
Komisch, das ist auch so ein Ding. Ich habe immer das Gefühl, über viele marginalisierte Gruppen und dass darüber berichtet wird, ist ja auch gut, aber es gibt so selten empowernde Geschichten.
Ja.
Es gibt, natürlich ist es wichtig, über die Diskriminierung zu sprechen, weil die ist Realität. Mhm. Gerade für unsere transidenten Community, Mitmenschen oder auch für queere und BIPOC-Personen.
Ja.
Da müssen wir gar nicht drüber, müssen ja. wir nicht diskutieren, dass die einfach einer hohen Diskriminierung und auch einer Lebensgefahr in vielen Situationen,
ja.
speaking about mörderische Polizeigewalt, die sind ja. einfach, aber ich habe das Gefühl, das kommt dann in den Medien auch immer so eine Reduzierung gleich, dass es quasi keine schönen
Geschichten. Ja, das stimmt.
Sondern das ist immer nur so let them suffer.
Ja, ja, ja. Ja, und total.
Und du bist immer nur so, ja, okay, das ist Teil meines Lebens.
Ja.
Das gehört auch für mich als lesbische Frau gehört. Gerade da ich weniger passe als andere Frauen in der Community, gehört es dazu. Aber es ist ja nicht das Einzige.
Ja, total.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Also ich sehe das bei meinen Romanen, ist mir das total wichtig. Eben, also ich habe ja vor zwei Jahren ja, also ich sage ja immer meine lesbische Love Story auf dem Land geschrieben. Mir war es so wichtig.
Ich weiß, das klingt super, lesbische Love Story.
So geil, oder?
Ja, es ist ein geiler Titel.
Und die, da war mir total wichtig, dass wir nicht über das Coming Out reden. Ich habe so einmal ganz kurz erwähnt, weil es in den Zusammenhang reingepasst hat. Aber ist halt auch Land, deswegen musste man zumindest yeah. erwähnen. Aber eben nicht zu sagen, das ist ein Riesenteil der Story. Gleichfalls gilt eben auch, natürlich sind diese Charaktere bestimmt irgendwann mal in ihrem Leben diskriminiert worden. Das sind auch homophobe oder homofeindliche Personen in diesen, die da eine Rolle spielen, weil wir uns über die lustig machen.
Yay!
Aber ich will nicht sehen, dass sie was machen und meine Figuren angreifen, weil das finde ich nämlich in den Medien, also in quasi fiktionaler Arbeit so wichtig, dass wir, wenn wir doch schon die Realität haben, warum soll es denn auch noch beim Fiktionalen so sein? Also das finde ich ganz schrecklich.
Warum müssen wir den Scheiß auch noch reproduzieren?
Ja, genau. Genau.
Ja, ich finde, das ist immer, gerade auch als Autorin, die gerade auch für, also ich bin, ja, finde ich es immer so schwierig, diese Gratwanderung zu finden. Ich möchte die Realität abbilden, aber ich möchte Menschen auch nicht, ja, gerade uns queere Menschen auf das reduzieren. Das
ja.
sehe ich immer so ein bisschen. Genau. Das ist immer so eine Gratwanderung.
Ja, ja, total.
Genau. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, also was ich natürlich aber schon noch dazu sagen will, also das gab auch eben nicht nur dieses ganze Thema eben Sicherheit, sondern es ist halt natürlich auch so, dass was ich immer wieder schön fand in den Gesprächen, die ich geführt habe für das Buch, dass es immer wieder dieses erhebende Gefühl und dieses Gemeinschaftsgefühl gab. Genau, eben vor allem halt natürlich auf Prides, vor allem auch auf kleinen Prides, wo sich ja die Stadt noch so entwickelt oder das Land sich entwickelt, dass es alles schon viel in den Leuten ausgelöst hat und man auch merkt, mit was für eine Leidenschaft die dabei sind, vor allem auch eben die wirklich auch Kulturprojekte zum Beispiel initiieren. Und das hat man aber auch gemerkt und das hat es auch sehr rewarding gemacht, zu wissen, dass wie viel einfach auch funktioniert bei den schrecklichen
Dingen. Aus unserer Queer-Community
genau.
raus.
Und das sind einfach so wundervolle Sachen. Also es ist ja zum Teil gewesen, wie so Diamanten sammeln. Da denkst du, ja, ich will all das auch, da will ich hin oder wieder hin. Mhm. Oder das klingt so richtig cool. Oder die planen jetzt was ganz Neues für die Zukunft. Und da möchte ich gerne dabei sein. Also mir hat das auch persönlich wirklich wahnsinnig viel gebracht. Auch meine Reisen für das nächste Jahr habe ich auch direkt noch mitgeplant, weil es einfach viel hidden, coole Sachen gab. Ja.
Mhm. Sehr, sehr, sehr cool. Faden verloren gerade. Genau, wir haben ja gerade über Empowerment gesprochen. Wie wichtig waren denn für dich als junge Frau Vorbilder?
Ja, wahnsinnig. Also deswegen, genau das sehe ich eben, dass es wichtig ist und dass es was auslöst. Und spezifisch deswegen finde ich dieses, ja, wie heißt es, das Queer-Werbungsverbot, das ja in Ungarn ist, wo man das finde ich halt so
wo
wahnsinnig.
Wo sie ja auch Bücher schwierig. Verboten haben ja. oder Bücher, die irgendwie LGBTQIA-Themen
behandeln, angeblich dafür Werbung machen. Und das ist halt eben genau der Punkt, wenn ich jetzt heute zum Beispiel groß werde und ich hatte da zum Glück eine andere Kindheit, aber sozusagen nicht so richtig weiß, was mit mir los ist. Ich merke, irgendwas ist anders, aber ich komme nicht drauf. Aber wenn ich ja nichts sehe,
wo ich sage, oh mein Gott, that's me.
Wie soll man dann checken, was los ist? Das ist ja auch irgendwie logisch.
Wer waren denn da Vorbilder für dich?
Es ist immer so ein bisschen peinlich. Ich sage nicht peinlich, weil ich eigentlich schon dazu stehe, aber.
Das ist okay.
Ich war halt, als ich 8 war, habe ich halt Sailor Moon geguckt. Mhm. Und da gab es ja die damals ja ersten, im Endeffekt die lesbische Repräsentation im Fernsehen war ja so, eigentlich schon Uranus und Sailor Neptun. Das sind Pärchen und wusste man auch und die sind sowohl, also eine Buschikose und die andere sehr feminin und das ist sozusagen
also so was dabei. Also so die klassische Butch-Fam-Geschichte.
Genau. Und dann, dadurch, dass die wirklich einander geliebt haben und es wirklich gezeigt wurde und konnte man auch als Kind das schon verstehen und das hat
dass die einfach ein Paar sind.
Genau. Ja, also, und darum sage ich ja eben, wenn du das von klein auf irgendwie weißt oder irgendwie zumindest realisierst und es vielleicht noch nicht auf dich beziehst, vielleicht auch zu früh, aber je nachdem, bringt dir das halt wahnsinnig viel, viel, einfach heranzuwachsen, weil du hast ja irgendwie das mit Vorbild.
Du hast es ja gesehen.
Genau, und du weißt, dass die auch glücklich sein können, ja, also deswegen, also... Anders als zum Beispiel später bei Buffy, wo dann erstmal irgendwie Willows große Liebe gestorben ist, wo du dir auch denkst so,
das
cool,
so,
danke.
Das ist so weird. Ich kann, manche lesbischen Filme kann ich nicht gucken, weil am Ende ist immer eine tot.
Ja, genau so ist es.
Wirklich, also es geht nie gut aus.
Ja.
Du weißt immer, es gibt irgendeinen Ex-Freund.
Ja, genau.
Es gibt, müssen wir nicht drüber reden. Kurze Zusammenfassung, wirklich, es ist immer eine Tod.
Ja, deswegen, genau.
Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und ich
bin, danke,
dass Sie auch glücklich sein können, war ein sehr schönes Schlusswort. So.
Mein nächstes Thema ist die Buchveröffentlichung Mit euren Spuren, erschienen im Juni 2024 im Distanzverlag. Das Buch entstand nach dem interdisziplinären Fotoprojekt, das vom 13. Juni bis 23. Juli 2024 in der Seidelvilla München zu sehen war. Es zeigte das beeindruckende Leben und die Geschichten von 8 LGBTQIA+ SeniorInnen. 6 Münchner FotografInnen haben über ein Jahr hinweg die Begegnungen und den Austausch zwischen den Generationen dokumentiert. Anlass für das Projekt ist das 30-jährige Jubiläum der Abschaffung des homophoben Paragraphen 175, der bis 1994 homosexuelle Handlungen, man muss dazu sagen, von Männern kriminalisierte. Das Fotoprojekt hinterfragt klassische Meilensteine cis-heteronormativer Biografien und beleuchtet die einzigartigen Lebenswege queerer Menschen jenseits der Norm. Durch Fotografien, Texte und künstlerisch aufbereitete Archivmaterialien wird das queere Erbe sichtbar gemacht und die Errungenschaften früherer Generationen gewürdigt. Die Geschichten der ProtagonistInnen zeigen nicht nur individuelle Lebenswege, sondern auch den kollektiven Kampf um Gleichstellung und Akzeptanz. Taucht ein in die bewegenden Erzählungen und lasst euch inspirieren von der Vielfalt und Stärke der queeren Community, die im Buch festgehalten wurden, und erfahrt mehr über die beeindruckenden Lebenswege dieser außergewöhnlichen Menschen. Das Team der Fotografinnen sind Stella Deborah Traub, Francesco Giordano, Mara Fischer, Florian Tenk, Josef Wolfgang, Olat und Theo Apotolescu, die alle in Bayern leben. Sie arbeiten als freie KünstlerInnen für verschiedene Projekte, Institutionen und Magazine. Hören wir jetzt kurz rein in die Buchpräsentation in der Seidel-Villa Anfang Juli diesen Jahres. Genau,
das kommt dann. Das Buch liegt schon aus, aber ich beginne mit ein paar Worten gerichtet an dich, Stella, zunächst zu dir. Du bist unter anderem Mitinitiatorin dieses transgenerationalen Fotoprojektes gemeinsam mit Francesco. Und ja, du bist 96 im Übrigen geboren und arbeitest aktuell als freie Fotografin und Filmemacherin. An der HFF München hast du Dokumentarfilmregie studiert und beschäftigst dich in deinen Arbeiten mit queer-feministischen Perspektiven und Erzählweisen. Deine Filme wurden international auf diversen Filmfestivals vorgeführt und du bist auch Mitglied des Münchner KünstlerInnen-Kollektivs Queerraum. Und ja, auch an anderen FotografInnen hast du über ein Jahr hinweg deine Begegnung mit deiner persönlichen Protagonistin Christine Bandina persönlich festgehalten. Deine Arbeiten befinden sich hier in diesem Raum. Wir sind hier in Stellas bzw. in Christines Raum. Und ja, auch angesichts der langen Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen durch Kirchen und auch Gesellschaft hast du bestimmt auch gerade in Zusammenarbeit mit Christine sicherlich viel über den Bildungsprozess hinter deinen Bildern zu erzählen. Aber vielleicht ganz zu Beginn die Frage: Wie kam es zu der Idee, Queerness jenseits der jungen Popkultur sichtbar zu machen?
Ja, danke. Ich hatte mit Francesco zusammen eben vor genau 2 Jahren eine andere Ausstellung und da haben wir dann überlegt, ja, was machen wir als nächstes? Oder wollen wir zweimal was als nächstes gemeinsam machen? Und dann war eben sehr schnell klar, dass wir uns beide mit vielen Generationen beschäftigen, und Francesco hatte mir dann eben erzählt, dass dieser Paragraph jetzt dann 30 Jahre abgeschafft ist. Und ich hatte eh total Lust, ein Projekt zu machen, wo man mit Personen aus anderen Generationen sehr eng arbeitet, und hatte auch Lust auf ein Langzeitprojekt mal. Und so hat sich dann zwischen Francesco und mir diese Idee formiert, dass wir sagen, okay, wir holen uns dann noch 4 Leute dazu, machen das zu 6. Und jede Person porträtiert über ein Jahr entweder ein Paar oder eine Einzelperson. Und wir können von denen was lernen, wir können die Frage, wie war das denn eigentlich, welche Demos seid ihr gegangen, welche Kämpfe haben euch beschäftigt, woran wart ihr mitbeteiligt, oder was war euch wichtig, was hattet ihr nicht, was selbstverständlich ist. Genau, und haben dann eben sehr schnell gemeinsam Flo, der auch bei Kühlraum ist, gefunden, Mara, Theo und Josef. Genau, und haben dann gesagt, wir machen das jetzt über ein Jahr, und hat auch den Aspekt, total spannend, dass ja oft, zumindest aus dieser Generation, queere Personen manchmal, also das, wir haben oft nicht so guten Kontakt zu Großeltern, also manche jungen Queers und manche älteren Queers haben vielleicht keine Enkelkinder. Und dann dachten wir, ach, das wäre doch irgendwie auch eine schöne Kombi, da vielleicht nochmal so eine Brücke zu bauen.
Herzlich willkommen zur Serie Welt der Fetische zum 50-jährigen Jubiläum des MLC. Der Münchner Löwenclub ist einer der größten Fetischclubs in Europa und der Welt. Wir wollen uns in dieser Reihe einmal monatlich über die gängigsten Fetische unterhalten, diese vorstellen und mit Menschen, die diese Fetische praktizieren, über die Besonderheiten reden. Bei mir zu Gast sind heute Stefan Platek, amtierender Bavarian Mr. Leather, und Olli. Danke für euer Kommen.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Danke. Fetischismus ist laut Definition die übersteigerte Zuneigung zu einzelnen Körperteilen, Körpereigenheiten, Kleidungsstücken, Utensilien, Materialien oder Situationen, bei der ein Gegenstand, der sogenannte Fetisch, als Stimulus der sexuellen Erregung und Befriedigung dient. Stefan, du bist Lederliebhaber oder auch Lederfetischist. Das ist sicher Voraussetzung, um bei der Wahl zum Bavarian Mr. Leather glaubwürdig zu wirken und wiederum auch um die Wahl zu gewinnen. Was macht für dich den besonderen Reiz aus, Leder zu tragen?
Das ist natürlich eine ganz gute Frage. Man muss ja auch sagen, ich habe mehrere Fetische, aber mein Hauptfetisch ist schon wirklich der Lederfetisch. Und natürlich trägt es dazu bei, dass man Bavarian Mr. Leder werden kann. Was ganz klar den Fetisch ausmacht, ist natürlich eine gewisse Dominanz, eine gewisse Optik, Geruchsrezeptoren, der Geruch von frischem Leder, aber auch das Geräusch, wenn Leder auf Leder reibt, so das genannte Lederknarzen, das kann schon durchaus stimulierende Wirkung haben.
Welche Formen der Lederbekleidung sind in der Szene am weitesten verbreitet?
Tatsächlich wandelt sich das Ganze. Das ganz Klassische ist natürlich das Bluff, also dieses Vollleder-Outfit, was natürlich ein Uniformtypen darstellt. Das ist natürlich schon der Hauptterminus, also dieses Typ Ledermensch, stellt man sich den Menschen vor in langer Lederhose, Stiefel, Weste, Moorcap, das ist so der ganz klassische Ledertyp. Dann gibt es natürlich die Biker-Fraktion, wo ich auch dazu gehöre. Also ich fahre ja selber Motorrad und natürlich aber auch die Mischform. Also es gibt natürlich jetzt auch mittlerweile, wozu ich mich auch ganz häufig zähle, ist einfach dieses Kombinieren aus Sportswear, Leder, die verschiedenen Varianten mit Lederharness. Da kann man auch ganz viel spielen. Also da gibt es einfach auf dem Markt ganz viele Möglichkeiten.
Jetzt wirst du wahrscheinlich der breiten Masse noch erklären müssen, was ist Bluff?
Bluff ist einfach das Breech Leather and Uniform Fan Club. Das heißt, dieses ganz klassische, so wie man sich den Ledertypen vorstellt. Jeder von uns, glaube ich, kennt das Musterbild eines Lederkerls. Uniform, maskulin, Schaftstiefel, dieses ganz klassische Bild wie YMCA, so wie man sich den Ledertypen einfach vorstellt.
Was gehört zu so einem Lederoutfit eigentlich unbedingt alles dazu? Wann ist es komplett?
Die Frage ist, wann ist es komplett? Es ist ja, geht ja da schon los. Ganz häufig leidet man unter Nachwuchs, weil das natürlich ein sehr kostspieliges Outfit ist oder ein ganz kostspieliges, ein ganz sehr kostspieliger Fetisch. Allein mein Outfit zur Mr. Lederwahl, da ist man so um die 2.500 Euro dabei. Das ist aber dann schon nicht die fortgeschrittenen Klasse. Das heißt, was gehört unbedingt zu dem Outfit dazu? Ich glaube, da muss man sich überlegen. Also mein erstes Kleidungsstück im Leder war die Lederweste, die ich auch heute anhabe. Das war mein erstes Stück, weil das einfach von den Kosten her das günstigste war. Und dann steigert man sich natürlich lange Hose. Harness gehört auch irgendwie dazu. Dann Lederhemd, Weste, um dann irgendwann auch Lederhandschuhe, dann Armstulpen. So ein komplettes Outfit, das kauft man sich im Laufe der Zeit einfach zusammen.
Sicherlich eine Frage, die auch viele interessiert. Spielt der Mensch in der Kluft eine entscheidende Rolle oder ist es eigentlich wirklich nur das Outfit, das entscheidend ist, um die Aufmerksamkeit für euch zu erregen?
Und da gibt es wirklich unterschiedlichste Facetten. Also ich bin jemand, für mich zählt auch die Person, die in dem Outfit steckt. Es gibt aber auch durchaus Personen, die sagen, egal wie die Person ausschaut oder wie die ist, Hauptsache sie hat die und die Ledermarke an, hat Vescos an, hat das und das Outfit entsprechend an, dann ist mir die Person innen drin egal. Ich bin da jemand, für mich spielt die Rolle auch, wer es trägt. Also da für mich ist nur rein der Fetisch jetzt nicht das Kriterium für die Wahl eines Partners.
Jetzt bleibt beim Sex und der Fetischisten die Kleidung in der Regel ja an. Das wird sich der eine oder andere, der sich keinem Fetisch hingibt, sicherlich etwas schwierig vorstellen.
Da ist es tatsächlich ähnlich. Also die Frage ist immer, es gibt die Personen, die das wirklich nur in Kombination mit Vollfetisch praktizieren, den Sex. Für mich ist es zum Beispiel einfach ein nettes Vorspiel, ein Kennenlernen, ein Spielen mit dem Fetisch, habe aber durchaus die Ambitionen, dann auch die Person nackt zu sehen. Also das ist, wie gesagt, da gibt es aber auch Personen, die sagen wirklich, das muss bis zum Schluss anbleiben, sonst kann ich zum Beispiel nicht zum Höhepunkt kommen. Und da sind natürlich die unterschiedlichsten Fetten, da kann man gar nicht sagen, das ist bei der einen Person so, sondern da sind breit gefächerte Facetten in der ganzen Fetischwelt.
Olli, bei Uniform denken die meisten sicher zuerst an Polizei oder Militär. Mhm. Welche weiteren Uniformen sind in der Szene noch so verbreitet?
Also stimmt, Polizei, Militär ist immer so das Erste, woran man denkt. Ich habe es noch ein bisschen breit gefächert. Es gibt doch verschiedene Arten von Uniformen, die ganz verschiedene Reaktionen auslösen. Also wir bleiben mal kurz bei Polizei und Militär. Da gibt es ja zum Beispiel noch die SWAT-Einheit, also Spezialeinheiten von Polizisten, worauf viele stehen, Gefängniswärter, Zollbeamter oder Strafvollzug. Die lösen bei Menschen zum Beispiel sowas wie Autorität, Schutz, Strenge, aber auch Macht aus. Dann haben wir aber auch sowas wie Feuerwehrmann oder Rettungsdienst, Pilot oder Kapitän. Die sind eher so in Richtung Schutz, Mut, Stärke, also der Klassiker, der Feuerwehrmann, der einen aus dem brennenden Haus rettet. Und danach hat man wie im Porno natürlich den geilsten Sex des Lebens, was man sich so vorstellt. Und auch eine Kategorie nicht zu vergessen, ich kenne einige, die stehen auf Internatsspiele. Also wir gehen jetzt nicht so in die Richtung hier Pädophilie, das auf keinen Fall, aber es gibt Leute, die wirklich so am Wochenende veranstalten, Schüler, Lehrer, da gibt es halt eine strenge Schulkleiderordnung, eine Schuluniform und dann leben halt Menschen dann den ihrem Fetisch aus.
Worauf kommt es bei den Uniformen im Besonderen an, um zu einem Fetischobjekt zu werden, Olli?
Ja, also da gibt es zum Beispiel folgenden Punkt, es sollte schon authentisch aussehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Polizeiuniform stehe, dann muss ich halt gucken, passen die Stiefel zu der Hose, passt das Hemd dazu, sind die Abzeichen die richtigen, ist die Mütze korrekt, weil es sieht dann ansonsten ziemlich lächerlich aus, wenn man dann irgendwie so ein bisschen was wie aus der Kleiderkammer zusammenmixt. Also man sollte schon darauf achten, dass es authentisch wirkt. Accessoires vervollständigen so eine Uniform. Also ich zum Beispiel stehe ja noch sehr auf Spanking und habe dann halt mal einen Flogger oder einen Lederriemen oder irgendwas anderes, Handschellen bei mir, dass die Leute gleich wissen, ah gut, der strenge Polizist kommt um die Ecke. Das, was er da hängen hat, sagt aus, auf was er steht. Und Hauptpunkt ist aber, wo ich finde, man muss sich drin wohlfühlen. Also hat der Stefan so grob schon angesprochen, ich kann mich verkleiden, aber wenn ich es nicht ausstrahle, dann merkt das jemand. Also der Klassiker, ich kann ja auch einen Typen in ein Clownskostüm stecken, das heißt nicht, dass er lustig ist. Also man muss es schon fühlen und jeder hat so seine verschiedenen Fetische, wo er merkt, okay, die Uniform gefällt mir mehr als die andere.
Dann sind wir dann schon bei der nächsten Frage. Welchen Fehler darf man auf gar keinen Fall machen, wenn man zu so einer Fetischparty geht? Den einen hast du ja jetzt schon genannt. Mhm. Also man sollte sich was anziehen, in dem man sich auch wohlfühlt.
Ganz genau. Also wichtig ist immer, gerade wenn zum Beispiel der Underground, wenn eine Party steigt, dann gibt es ja den Dresscode, den man vorher im Internet recherchieren kann, zu sehen, okay, welche Körperteile sollten bedeckt sein, welche können freiliegen, also dass ich mich vorher halt schlau mache, wo trete ich in ein Fettnäpfchen und wo kann ich es vermeiden. Bei Privat- oder auch öffentlichen Partys muss man wirklich schauen, jetzt gerade Thema Uniform, Hoheitsabzeichen oder Handschellen oder manche haben auch eine Softair dabei oder stumpfe Messer, ist es erlaubt oder verschreckt das die einen oder anderen? Also gerade wenn man SWAT spielt, haben ja so diverse Waffen auch so eine Wirkung. Mein Ding ist es jetzt gar nicht, aber der ein oder andere steht darauf, das halt vorzuklären. Und klar, verfassungswidrige Symbole, also das hat man vorhin schon zum Thema, eiserne Kreuz oder Hakenkreuz, klar, so viele Uniformen, wo halt irgendwelche Sachen aus dem Dritten Reich noch drauf sein könnten, das ist halt ein No-Go.
Am Schluss der heutigen Folge noch eine vielleicht sehr persönliche Frage. Ist euer Fetisch nur etwas für den Sex oder tragt ihr Leder oder Uniform oder auch Teile des Komplett-Outfits auch im Alltag? Und wenn ja, was ist denn da bestenfalls für alltagstauglich oder alltagsgeeignet?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also für mich ist Fetisch natürlich schon auch so das Modul zur Kontaktaufnahme und ist auch was ich in meiner Freizeit trage, ob ich jetzt auf eine Party gehe, ob ich jetzt ins Underground gehe oder ob ich jetzt zum Beispiel mal ein Bierchen trinke, dann kann es sein, dass ich sage, Olli, komm, lass uns du Uniform, ich schön im Lederoutfit ein Bierchen trinken, entspannt. Für den Arbeitsalltag ist es, oder für den Alltag an sich ist es für mich ein bisschen schwierig. Ich wohne auf dem Land draußen und arbeite seriös im Krankenhaus im Management. Da würde es, glaube ich, ein bisschen schwierig sein, wenn ich in Schaftstiefeln zum Arbeiten kommen würde. Wie gesagt, da, aber auch da gibt es die Varianten. Für mich ist es was Besonderes, wenn ich es trage, wenn ich es in meiner Freizeit trage. Und für manche ist es natürlich etwas, was sie aus dem Alltag nicht mehr rauskriegen und auch in ihrem Alltag immer tragen. Also die Frage ist ja, wie ausgeprägt ist mein Fetisch, wo möchte ich damit hingehen oder was bedeutet mir das? Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Facetten, die unterschiedlichster Art und Weise sind.
Habt ihr das Gefühl, dass ihr eine größere Aufmerksamkeit bekommt, als wenn ihr nur normale Kleidung tragen würdet?
Ich würde sagen, ja. Ich habe auch ein Beispiel parat. Ich war letztens erst in Frankfurt bei meinem besten Freund, mit dem ich gerade so Uniformfetisch auslebe und wir waren auf dem Weg zu einer Fetischveranstaltung und hatten halt Uniform an, aber ohne Abzeichen, also halt in mehr oder weniger zivil. Aber natürlich wurde trotzdem erkannt, dass das irgendwie vielleicht Ticketkontrolleure sein könnten etc. Und ich habe relativ schlechte Augen und mein Spätzle meinte bloß so, du sei froh, dass du so schlechte Augen hast. Wir haben gerade mindestens 10-mal den Mittelfinger gezeigt bekommen. du bekommst natürlich aber trotzdem auch positives Feedback, dass gerade in der Szene, wenn dich Leute wahrnehmen, schon mit Respekt zollen, weil so eine Uniform macht ja was. Es ist ja, man hat Respekt davor. also ich selber mache jetzt überwiegend positive Erfahrungen, kann ich sagen.
Also man wird definitiv anders da wahrgenommen. Das ist ja auch so im Thema Queerenfeindlichkeit so, dass man sagen muss, als Lederkerl wird man da häufig weniger angefeindet, weil man doch ein gewisses Auftreten hat. Also wenn ich auch im Vollleder unterwegs bin, strahlt man eine Dominanz aus, die man wahrscheinlich in einem rosa Tanktop mit Glitzertasche wahrscheinlich nicht hätte. Also definitiv, glaube ich, hat man ein dominanteres Auftreten und ein anderes Wahrnehmen. Aber durchaus auch die Situation, dass man irgendwie anders da wahrgenommen wird. Das aber auch passieren kann, also wie gesagt, ich fahre ja auch im Volloutfit in die große Stadt rein und kann es auch durchaus sein, dass dann Leute die Straßenseite wechseln, weil sie entweder Angst haben oder weil sie sich unwohl fühlen. Habe aber auch schon das nette Erlebnis gehabt, dass ich im Zug saß zu einer Abendveranstaltung mit Jungs, uns auf ein Bierchen treffen und dann war da, sag ich mal, so eine Kaffeeklatschfahrt, ein paar ältere Damen, die schon das zweite Glas Prosecco hatten und dann gemeint haben, naja, also der Hintern in diesem Leder, in dieser Lederhose sieht sehr knackig aus, ob sie mal hinfassen darf. Dann sage ich nur zu, einmal kräftig ranpacken. Und dann meinten die anderen drei Damen mit dem Sektglas in der Hand, ob sie auch mal hinfassen dürfen. Und dann zum Schluss hatte ich dann einen Sitzplatz neben ihnen und ein Glas Sekt in der Hand und hatten die größte Gaudi bei der Zugfahrt nach München rein. Also wie gesagt, da hat man unterschiedlich positiv, aber auch wie auch manchmal auch negative Erfahrungen. Aber man muss ganz klar sagen, man wird anders da wahrgenommen.
Ich darf mich bei euch für eure Zeit heute, für die kurze Zeit und für eure Offenheit und natürlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit bedanken. Die nächste Folge der Reihe Welt der Fetische hört ihr voraussichtlich am 15. August hier auf LoRa 92,4 bei Querüferlos ab 21 Uhr.
Das war wieder eine Sendung des queeren Radios Uferlos, zu hören auf LoRa 92,4. Ich bedanke mich bei Esther Lermer, Sven Leverenz, Holm Hasenbein und unseren InterviewpartnerInnen. Alle Informationen, wo ihr die Bücher Pride on Tour und mit euren Spuren kaufen könnt, findet ihr auf unserer Webseite queeruferlos. Vor allem bedanke ich mich bei Günter Bauer in der Technik. Die Sendung wird wiederholt auf DAB Plus morgen Freitag um 6 und um 15 Uhr und zu hören als Podcast auf unserer Webseite queeruferlos.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder einschaltet am ersten Donnerstag im August, am 1. August 21 Uhr. Also unbedingt wieder einschalten auf der Frequenz 92,4. Am Mikrofon und durch die Sendung führte Karin Uecker.